Und zwar wollen wir heute mit dem ersten Brief an die Thessalonicher fortfahren. Der erste Brief an die Thessalonicher, und ich denke, wir haben schon vieles erkannt, auch wie Paulus auch hier in Thessalonik in diese neue Gemeinde hineinspricht. In diese Gemeinde, wo er selber Menschen zum Glauben rufen durfte, wo Menschen errettet werden durfte, wo er Missionar sein durfte. Und wo er später sich auch darum gekümmert hat, um in diese Gemeinde hineinzuwirken, um diese Gläubigen zu unterweisen und dass alles mehr und mehr in die richtige Richtung kommt. Und das ist genau das, was auch wir brauchen. Wir brauchen auch immer entsprechende Unterweisung. Und wenn wir hier allein in diesen Brief hineinsehen, dann sehen wir, was das für eine Herausforderung ist, überhaupt diese Dinge zu leben, die uns hier der Apostel Paulus weitergibt. Ich möchte hier heute nur die Verse 16 bis 22 lesen. 16 bis 22. Und da heißt es in Vers 16, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüfet aber alles, das Gute behaltet. Enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Und wenn ihr da mal nachzählt, es sind 7 Aufforderungen, die uns hier begegnen. Deshalb heißt auch das Thema unserer Predigt 7 Aufforderungen für Christen. 7 Aufforderungen für Christen. Und Abraham Lincoln, das war der einzige Präsident in den Vereinigten Staaten, der sagte eines Tages, ab 40 ist jeder für sein Gesicht verantwortlich. Ab 40 ist jeder für sein Gesicht verantwortlich. Ich habe gedacht, das ist ja toll. Ich mag sein Gesicht nicht, also von dem Gegenüber, sagte Abraham Lincoln, nachdem er sich mit einem Mann unterhalten hatte. Ich mag sein Gesicht nicht. Der arme Mann, sagte ein anderer. Ein Mensch kann doch nichts für sein Gesicht. Aber der amerikanische Präsident antwortete damals, jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er 40 Jahre überschritten hat. Und damit meinte er, Verdrießlichkeit, Sorgen oder schlechte Laune können sich auf Dauer von innen her auf das Gesicht abzeichnen. Das war seine Meinung. Ein Schiffskapitän war anderer Meinung, der äußerte sich einmal über sein Gesicht und sagte, mein Gesicht ist purpurfarben und die Farbe meiner Nase erinnert an einen Sonnenuntergang. Und er sagte, ich bin stolz auf mein Gesicht. Es hat mich nämlich Tausende von D-Mark, damals gab es noch D-Mark, es hat mich Tausende von D-Mark gekostet und erinnert mich an die vielen Zeiten meines großen Vergnügens. Also so kann man sich auch über sein Gesicht ausdrücken. Und ein Christ meinte hierzu, insofern ist schon jeder ein Stück weit für sein Gesicht verantwortlich. Doch obgleich wir als Christen Freude ausstrahlen sollten, ist es nicht notwendig, ein ständiges Grinsen oder ein gewollt fröhliches Gesicht zur Schau zu stellen. Manche Christen vermitteln hier oft einen falschen Eindruck. Seit jener Stunde behaupten sie und beziehen sich damit auf ihre Bekehrung, bin ich voller Freude und den ganzen Tag glücklich. Ich möchte sie nicht gerade zum Lügner nennen, sagt dieser Christ, aber ich meine, dass sie sich oft selbst täuschen. Natürlich gibt es auch sehr schlichte Christen, die sich einfach so treiben lassen, die die Last der anderen nicht tragen und die Nöte der Zeit nicht spüren. Die haben es vielleicht leichter, glücklich zu sein. Aber er sagt, wenn wir aber auf unseren Herrn schauen, denn Jesus war ein Mann der Schmerzen, der auch über Jerusalem weinte und über den Glauben der Stadt sehr bekümmert war. Und es war der Mann, der auf dem Weg nach Golgatha war, um uns zu erlösen. Der hatte im Blick auf das, was vor ihm lag, als er nach Golgatha ging, sicherlich kein Dauerlächeln auf seinem Gesicht. Und dann sagt er, seine Nachfolger brauchen es auch nicht künstlich. Also so viel aus diesem Bericht. Und wohl ist es wahr, dass manche Christen meinen, ja, man muss so ein ständiges Dauerlächeln haben. Aber es heißt auch nicht, dass wir nicht Freude ausstrahlen dürfen. Da kommen wir gleich noch drauf. Denn es ist genauso schlimm und schädlich, wenn wir beständig traurig und trübselig dreinsehen. In den Versen 16 bis 22 hier, da finden wir 7 Verhaltensregeln oder 7 Aufforderungen für einen Christen. Und es erstaunlich ist es, dass der Apostel Paulus hier zunächst zur Freude aufruft. Und zwar diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Das lesen wir hier in Vers 16, eigentlich in 3 unmissverständlichen Worten. Das kann jeder verstehen. Seid alle Zeit fröhlich. Das ist auch das Erste, auf das ich eingehen möchte. Seid alle Zeit fröhlich. Wie kann der Apostel Paulus das sagen? Hätte er das dem Herrn Jesus auch sagen können, als er ins Kreuz gegangen ist? Sei alle Zeit fröhlich, freu dich, wenn du am Kreuz hängst. Ich denke, so hat er es nicht ganz gemeint. Seid alle Zeit fröhlich, das möchte eine beständige, fortdauernde, anhaltende innere Freude zum Ausdruck bringen. Andere übersetzen auch, freut euch alle Zeit. Seid alle Zeit fröhlich oder freut euch alle Zeit. Es wird sogar gesagt, dass dieser Ausdruck, freut euch alle Zeit, früher sogar ein Gruß oder eine Parole unter den Gläubigen war. Wenn man sich verabschiedet hat oder begrüßt hat, freue dich alle Zeit, seid alle Zeit fröhlich. Vielleicht hat der Apostel Paulus uns das zugerufen, wenn er jetzt sich von uns verabschiedet hätte. Freut euch alle Zeit, vergesst es nicht. Und vielleicht müssen wir als Kinder Gottes auch immer wieder einen Zuruf der Freude bekommen oder uns das auch manchmal gegenseitig zurufen. Denn so oft quälen wir uns wirklich herum mit Dingen, welche eben die Menschen in dieser Welt gar nicht kennen. Die Menschen dieser Welt, die freuen sich an allen möglichen Dingen, das wissen wir. Aber die haben nicht diese Freude, die wir haben können. Und wir als Kinder Gottes, wir sind in diesen Kampf gestellt. Wir sind Kinder des Lichtes, wir sind in der Finsternis, das haben wir vorhin gehört. Wir sind in einen geistlichen Kampf gestellt. Und wir leiden auch darunter. Ich denke, jeder von uns kann da etwas sagen. Wir leiden auch darunter, dass wir in dieser Finsternis sind, obwohl wir Kinder des Lichtes sind. Und wir sehen es ja direkt, wie Satan arbeitet in dieser Welt. Wir sehen es, wie Satan Menschen gefangen hält. Wir sehen es, wie die Finsternismächte am Wirken sind. Wir können es selber immer wieder erfahren. Und wir sehen, wie die Menschen, wenn sie das Evangelium nicht hören und nicht darauf eingehen, verloren sind. Und ich denke, das macht uns auch oft betrübt. Es macht uns betrübt, wie Menschen verloren gehen, wie wir nicht an sie herankommen. Es macht uns auch betrübt, wenn wir selber in Sünde fallen, wenn wir selber versagen, wenn wir vielleicht selber den Herrn enttäuschen. Wir werden betrübt über unsere eigenen Verfehlungen. Und es gibt auch nicht wenige Kinder Gottes, die einfach so viele Sorgenpakete mit sich herumschleppen, vielleicht noch mehr als die Kinder dieser Welt, dass sie von den Sorgen direkt zerfressen werden manches Mal. Und durch diesen tiefen Kummer und die Sorgen manchmal beinahe in tiefe Depressionen verfallen. Ich weiß es von einigen Kindern Gottes, die in extremen Depressionen drin stecken. Die einfach die ganze Last des Glaubens mit sich herumschleppen, mit allem, was es mit sich bringt, die Betrübnis. Deshalb haben dann noch eben, wie ich sagte, das eigene Versagen, die eigene Sündhaftigkeit und man lädt ein Paket ums andere auf sich drauf und man wird immer gedrückter, gedrückter, gedrückter und man fällt in tiefe Depression, obwohl das der Herr niemals will. Das ist nämlich die Frage, ob das Gottes Wille für die heiligen und geliebten Kinder ist. Will Gott, dass wir als Gläubige vielleicht womöglich irgendwann zum Psychiater gehen müssen? Ich kann psychisch nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ich brauche psychiatrische Hilfe. Ich sage nicht, dass psychiatrische Hilfe immer ganz daneben ist, aber ich würde sehr genau prüfen, was das vom Psychiater ist und welche Methoden er anwendet. Natürlich sind wir auch nicht alle gleich stabil, psychisch, seelisch. Aber es ist für jeden von uns möglich, dass wir gelegentlich trübselig werden. Ich bin auch oft in Gefahr. oder dass wir in Traurigkeit verfallen oder mal eine Zeit lang eine depressive Phase haben. Ich denke, da muss jeder aufpassen, dass er da nicht zu sehr reinfällt. Doch grundlegend ist jetzt nicht Gottes Wille, dass wir in dieser Welt die niedergeschlagensten Menschen sind, die hier rumlaufen. Nein. Denn die Bibel, die ruft dich und mich nicht umsonst auch in solchen Bibelstellen zur Freude auf. Zur Freude. Und da vergessen wir so oft unter all der Last, die wir auch manchmal haben, wir geben sie nicht wirklich an den Herrn ab. Wir schleppen die Dinge mit uns herum. Und wir vergessen es, dass der Herr unsere Lasten tragen will und dass er wirklich will, dass wir uns freuen an ihm, an seinem Heil und in dem, was wir durch ihn haben. Denken wir zum Beispiel an die Hirten, Weihnachtszeit, draußen auf dem Felde, hüteten des Nachts ihre Schafe. Und dann wird der Sohn des lebendigen Gottes in Bethlehem geboren. Und dann taucht dieser Engel bei den Hirten draußen auf. Und was sagt er? Lukas 2, Vers 10. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Nicht nur eine Freude, die jetzt ein paar Einzelne bekommen sollen. Zunächst durften sie diese große Freude bekommen. Aber sie sollte dem ganzen Volk widerfahren. Und liebe Freunde und Geschwister, seit Jesus in die Welt gekommen ist, haben wir ein festes Fundament der Freude. Das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Wir haben ein festes Fundament der Freude. Das hat nichts mit einer gekünstlichen Miene zu tun oder man kommt in den Gottesdienst ho, 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 und ist so nett zueinander, ist auch schön. Wir sollen natürlich nett zueinander sein, aber nicht so etwas künstlich Aufgesetztes. Nein, wir dürfen uns von Herzen freuen. Und wenn man sie äußerlich nicht ansieht, ist gut, dass der Herr dein Herz sieht. Dass er reinzieht, dass du dich auch innerlich freust. Muss innerlich gar nicht gleich zum Ausdruck kommen. Das hat nichts mit einem gekünstlichen Lächeln zu tun, sondern es hat mit Fundament zu tun in Jesus Christus. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude, sagt der Liederdichter. Und wisst ihr, was der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet für dich und für mich gebetet hat? Schlagen wir mal kurz auf. Johannes Kapitel 17, Johannes Evangelium Kapitel 17. Das ist ganz erstaunlich. Wie kann der Herr Jesus so etwas hier dem Vater vorlegen? Das war ja nicht lange vor seiner Kreuzigung. Johannes 17, Vers 13. Da betet der Herr Jesus zum himmlischen Vater und sagt: Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt. Und er sagt dann, damit sie, und da meint er die Seinen, die an ihn glauben, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Damit sie meine Freude, du und ich, damit wir die Freude des Herrn Jesus vollkommen in uns haben. So was betet der Herr Jesus vor dem himmlischen Vater. Das ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, das ist eigentlich unbegreiflich. Jesus möchte und er betet, er bittet den himmlischen Vater, dass wir seine Freude vollkommen in uns tragen. Wir dürfen seine Freude völlig haben. Und wir haben auch Grund zur Freude. Eine Freude, welche diese Welt gar nicht kennt. Die Welt freut sich in ganz anderen Dingen. Aber wir haben dieses Fundament, Jesus. Wir haben ihn als den wahren Freudenbringer. Und auch als der Herr Jesus gekreuzigt, begraben und auferstanden war, da wurde von dem Engel gesagt, fürchtet euch nicht, also zu diesen Frauen am Grab. Also kein Grund zur Trübsal. Die kamen da und wollten den Herrn Jesus beklagen, weinen, trauern. Wir wissen das, es ist schlimm, wenn jemand stirbt. Auch mich hat es dieses Jahr schon schwer erwischt, mehr als das ich dachte. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Warum? Weil euer Herr, weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel und weil Jesus der altbösen Schlange am Kreuz den Kopf zertreten hat. Jesus hat den Sieg davon getragen. Jesus ist auferstanden. Und in Matthäus 28, Vers 8, da heißt es, von den Frauen, welche frühmorgens im Grab waren, von denen wird gesagt, und sie gingen eilends hinweg von dem Grab, mit Furcht und großer Freude. Mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkündigen. Die Frauen haben es hinausgetragen. Freut euch, Jesus lebt. Und wisst ihr, wie es den Jüngern ging, als der Herr Jesus sie noch zum Schluss segnete, bevor er auf einer Wolke in den Himmel aufgenommen worden ist? Da heißt es in Lukas 24, Vers 52, und sie fielen vor ihm nieder und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie haben sich gefreut. Sie waren erfüllt von dem Herrn Jesus. Sie waren erfüllt von all dem, was sie von dem Herrn Jesus gesehen und auch was sie mit ihm erlebt hatten. Mit großer Freude. Und liebe Geschwister, das sollte auch der Grundtenor unseres Lebens sein. Die Freude im Herrn. Lass dir die Freude im Herrn nicht nehmen. Lass dir die Freude nicht nehmen, welche der Herr Jesus in dich und in mich hineingelegt hat. Es kann noch so viel schieflaufen, auch bei uns in der Gemeinde oder in dieser Welt oder wo wir hineingestellt sind. Lass dir die Freude nicht nehmen am Herrn. Es ist kein Grund zu resignieren. Der Herr Jesus ist Sieger. Und er weiß alles. Denn wir haben den Heiligen Geist bekommen durch den Herrn Jesus, als wir zum Glauben gekommen sind an ihn. Wir sind von Neuem geboren worden. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Und was möchte der Heilige Geist jetzt aus dir und aus mir hervorbringen? Ja, es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und was ist unter anderem die Frucht des Heiligen Geistes? Freude. Und die Freude steht sogar an zweiter Stelle in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude. Also ich kann das manchmal fast nicht begreifen. Soll man so freudig sein? Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Trotz aller Nöten und Schwierigkeiten darf uns die Freude im Herrn nicht verloren gehen. Wir lassen uns oft so schnell von Emotionen leiten. Oh, da ist da wieder was schiefgegangen, ist dort wieder was schiefgegangen. Ich wollte eigentlich mit dem Herrn gehen, aber jetzt lasse ich das jetzt auch und dann schließt man sein Herz zu und dann hat man keine Kraft, um ins Gebet zu gehen und so weiter. Wir lassen uns von Dingen hinunterziehen, anders mal, da sind wir wieder himmelhoch jauchzend und je nachdem, was uns so über den Tag begegnet, da sind wir dann so, lassen wir uns so dahin schweben und ziehen. Aber wisst ihr, das ist nicht das wahre Glaubensleben. Wir müssen eine Konstante bekommen, die standhält, auch bei allen Schwierigkeiten, auch bei allen Niederlagen, bei allen Freuden, dass wir dann nicht gleich Luftsprünge machen, weil nachher sagen wir vielleicht wieder ab. Wir müssen eine Konstante bekommen. Eine Gleichmäßigkeit, auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn wir Unfrieden haben vielleicht mit anderen oder wenn wir eigene Sünden haben. Ich muss wissen, Gott hält mich und Gott trägt mich und ich darf mich auf dieser Konstante halten. Natürlich muss ich Dinge bereinigen, wenn Dinge vorgefallen sind. Ich muss auch selber ein reines Leben führen vor Gott. Aber ich darf mich nicht von Emotionen leiten lassen, sonst kommen wir ein Leben lang durcheinander. Und genau das will der Teufel. Der gebraucht nämlich unsere Seele. Der Geist ist konstant, aber unser seelisches Leben, das schwappt so hin und her, rauf und runter. Und dann kommen Emotionen hoch oder wenn gerade vielleicht Dinge sind, die uns erregen und dann kommt womöglich Feindschaft oder Hass oder Wut, Zorn. Und genau das will der Herr nicht. Wir müssen lernen, ausgeglichen zu werden im Geist. Sicherlich habt ihr schon mal was von Ludwig Graf von Zinzendorf gehört. Das war derjenige, der auch die Herrenhuter Losungen ins Leben gerufen hat und auch die Brüdergemeine in Herrenhut, die heute noch bekannt ist, aber heute leider schon ökumenisch geworden ist. Aber er hat auch wunderbare geistliche Lieder geschrieben, wie auch wir in unserem Buch teilweise haben. Und er ist einmal von jungen Leuten gefragt worden, wie sie denn am besten Gottes Willen erfüllen könnten. Und wisst ihr, was er ihnen gesagt hat? Eine ganz schlichte Antwort. Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Das war alles, was er ihnen gesagt hat. Wie können wir Gottes Willen erfüllen? Er hat gesagt, werdet des Herrgotts, wir würden heute nicht des Herrgotts, sondern des Herrn Jesus, fröhliche Leute, würden wir sagen. Richte dein Leben auf ihn aus und begreife, was du in ihm hast. Werdet des Herrn Jesus, fröhliche Leute. Vielleicht wäre das auch oft für uns eine allgemein passende Antwort. Da wären gleich so viele Knoten gelöst und so viele Fragen beantwortet. Wir wollen nicht nach einer gekünstlichten Freude suchen, sondern nach echter, durchgreifender Freude. Durch den echten und lebendigen, aufrichtigen Glauben an den Herrn Jesus, in dem wir stehen. Wir sind es sein Eigentum. Deshalb der Aufruf des Apostels Paulus, freuet euch alle Zeit. Wenn ihr mal den Philipperbrief lest, lest ihr noch viel mehr von solchen Aufrufen des Apostels Paulus. Das ist ein Brief der Freude. Das zweite jetzt in unseren Aufforderungen hier ist Vers 17. Freuet euch alle Zeit als erstes. Zweitens, Vers 17, wieder drei Worte. Betet ohne Unterlass. So einfache Sätze macht Apostel Paulus, kennen wir von ihm sonst gar nicht. Macht so lange verschachtelte Sätze. Hier nur drei Worte. Betet ohne Unterlass. Solche Worte finden wir eher bei Johannes, aber nicht bei Paulus. Betet ohne Unterlass. Ganz kurze und praktische, prägnante Sätze. Und dann sagen viele Menschen immer wieder, oh, die Bibel ist so schwer zu verstehen. Weißt du, da weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Aber dann liesen mal solche Sätze vor. Ja, verstehst du das nicht? Bete ohne Unterlass. Freu dich alle Zeit. Das ist ganz einfach. Kann jedes Kind verstehen. Andere übersetzen an dieser Stelle, betet unablässig oder betet unaufhörlich. Ich habe mich schon ab und zu mal gefragt, was heißt es eigentlich, unablässig zu beten oder bete ohne Unterlass? Wenn Sie den ganzen Tag gebetsmüde laufen lassen, den ganzen Tag beten. Oder wie es auch schon manche Gemeinden gemacht haben, also jetzt beten die 2 Stunden und dann beten andere 2 oder 3, andere 2 Stunden und so geht es dann den ganzen Tag und die ganze Nacht durch, dass den ganzen Tag oder die ganze Nacht jemand von der Gemeinde betet. Das kann man schon mal machen, wenn besondere Not da ist. Da legt man Gebetswachen ein. Jetzt sind die 3, sind jetzt morgens von 4 Uhr bis 7 Uhr dran oder bis 6 Uhr, dann sind die nächsten 3 dran. Also das kann man schon machen, das ist jetzt nicht was ganz Außergewöhnliches. Aber ich denke, der normale Gemeindealltag ist das nicht, dass man in Schichten betet. Sondern der Apostel Paulus möchte uns einfach hier vor Augen führen, genauso wie mit der Freude. Das Gebet soll von einem Kind Gottes eine Grundhaltung einnehmen. Das Gebet muss eine Grundhaltung bei uns einnehmen. Denn wir brauchen grundlegend immer und fortwährend das Gebet. Wer meint, er kommt ohne Gebet klar, der kann kein geistliches Leben führen, das geht gar nicht. Wir brauchen die Verbindung nach oben, wir brauchen die Verbindung zum himmlischen Vater und wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm und dem Herrn Jesus. Und wir beten ja in der Kraft des Heiligen Geistes. Und egal, wo wir uns auch täglich befinden mögen, ob das zu Hause ist, ob es am Arbeitsplatz ist oder ob man unterwegs ist oder ob man in der Gemeinde ist, wir brauchen das Gebet. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott und wir sollen beständig vor seinen Thron kommen. Wir sind nämlich abhängig von ihm. Dabei wissen wir, dass es in den Gebeten jetzt nicht nur um uns persönlich gehen soll, ja Herr, gib mir das und Herr, ich will das und Herr, ich möchte da und dort wachsen, das ist gut, das sollen wir auch beten, sondern die Bibel zeigt uns auch an vielen anderen Stellen, dass wir auch in die Fürbitte, in die Presche eintreten sollen, gerade auch für andere Menschen oder für die Geschwister in der Gemeinde. Epheser 6, Vers 18 sagt, bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist und wache zu diesem Zwecke in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist die Aufgabe vom Pastor. Beten und flehen für alle Heiligen, für seine Gemeinde. Nein, hier spricht Paulus alle Gläubigen an. Was heißt es, anhalten und beten und anhalten und flehen für alle Heiligen? für alle Heiligen, das heißt quasi für die Glaubensgeschwister in der Gemeinde zu beten. Das sind die Heiligen. An anderer Stelle wird uns aufgezeigt, dass wir auch für die Obrigkeit beten sollen. Dass wir in die Bresche eintreten sollen für unsere Regierung vor Gott. Das ist unsere hohe Aufgabe, das ist unser Amt. Dass wir aber auch für die Mission einstehen sollen im Gebet. Für Missionarien, für Mitarbeiter, die in der Mission tätig sind. Ja, und dass wir schlussendlich für alle Menschen beten sollen. Wir können eine Liste machen, unendlich lang, mit Namen. Manches Mal sind mir die Listen auch zu lang, aber Gott will, dass wir für alle Menschen beten. Ja, und letztendlich wissen wir auch aus Gottes Wort, dass wir sogar für unsere Feinde beten sollen. Pah, ich brauche nicht für meine Feinde beten. Die Leute, die nichts von Gott wissen wollen, die dann noch rumlästern. Nein, bete für sie. Ich bin fest davon überzeugt, Gott wird an diesen Menschen arbeiten. Obrigkeit, Missionare, alle Menschen, Feinde, Glaubensgeschwister sowieso und natürlich auch für die eigenen Anliegen. Und liebe Geschwister, wir haben wirklich so einen großen, großen Gebetsauftrag, der weit über unser eigenes Leben hinausragen soll. Und Gottes Wort zeigt uns auch an anderer Stelle, dass gerade die Gebete, wo es besonders um uns selbst und um unsere eigenen Anliegen geht, dass wir da in das stille Kämmerlein gehen sollen, die Tür hinter uns zumachen sollen und uns wirklich Zeit nehmen sollen, für unsere Anliegen zu beten, jeden Tag eine gewisse Zeit nehmen, im stillen Kämmerlein. Ich möchte mal sagen, wer im stillen Kämmerlein nicht betet, der hat auch keine Berechtigung, in der Gemeinde zu beten. Wer das nicht tut, der braucht es auch nicht in der Öffentlichkeit tun. Denn der himmlische Vater sagt, was du in deinem Kämmerlein betest, wird er dir vergelten öffentlich. Es fängt an im stillen Kämmerlein und dann geht es in die Gemeinschaft und Gemeinde. Und gerade in Gemeinschaft und Gemeinde soll es nicht um sich selber alle Gebete drehen, sondern da geht es um die gemeinschaftlichen Anliegen, da geht es um die Gemeinde, da geht es gerade auch dann um Gemeinde und Mission auch viel mehr und um Obrigkeit oder andere Dinge, um die Anliegen, die gemeinsam da sind. Also, ich möchte es mal so ausdrücken, die Großzahl unserer eigenen Gebete, ich möchte mal sagen, bis zu 90% gehören ins stille Kämmerlein zu Hause. Alles, was mit ich und mich zu tun hat, ich, mich und mir, das gehört eigentlich weitgehend, ich möchte nicht sagen alles, aber weitgehend ins stille Kämmerlein. Denn wenn jemand in den Gebeten fortwährend nur für sich betet, so muss man sich fragen, ja, was betet derjenige eigentlich im stillen Kämmerlein? Betet er dort nicht für sich? Oder warum betet er in der Gemeinde nicht für allgemeine Anliegen? Natürlich darf man auch in der Gemeinde auch für sich beten, das ist klar. Aber wenn es nur um sich dreht oder vorwiegend nur um sich, dann muss man sich fragen, erbaut das meine Glaubensgeschwister überhaupt? Und der Herr Jesus sagt, wir sollen uns einander erbauen. Denn es ist ja nicht nur so, dass einer jetzt vor dem Herrn steht oder dass nur einer errettet ist, sondern wir stehen alle vor dem Herrn, wir sind alle errettet. Da geht es jetzt nicht nur um einen persönlich, sondern es geht um die gemeinschaftliche Erbauung in den Gebeten. Und jeder von uns soll natürlich persönlich beten. Bei jedem von uns soll ein intaktes Gebetsleben vorhanden sein. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Und so soll es eben dann auch in der Gemeinde sein. Persönlich, regelmäßig beten, Zeiten zum Gebet nehmen. Auch von Petrus lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er zu seiner gewohnten Zeit abends auf dem Dach in Joppe war, wo der Herr ihm dann eben etwas gezeigt hat. Auch von Petrus sehen wir das, aber auch vom Herrn Jesus selber, regelmäßige eigene Gebetszeiten. So wichtig. Und dann kommen wir in die Gemeinde zusammen und beten hier für viele andere Anliegen. Also das Gebetsleben soll bei jedem Einzelnen unablässig sein, das heißt immer im Takt sein und es soll auch in der Gemeinde im Takt sein. Es ist eigentlich komisch, wenn an einem Gebetsabend nur 3 Leute da sind. Die sollen jetzt für alles aufkommen, was in der Gemeinde anliegt. Die anderen können nicht oder manche wollen sicherlich auch nicht immer. Schade. Es könnte so viel Kraftzufluss von Gott da sein, wenn wirklich gebetet wird. Kommen wir nun zu der dritten Aufforderung des Apostels Paulus. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Vers 18. Jetzt mal vier Worte, nicht nur drei. Er sagt hier, seid in allem dankbar. Dann geht es weiter, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Das ist auch wieder so eine Frage, wie beim Freuen. Können wir uns für alles dankbar sein? Können wir uns in allem freuen? Ein Missionar schreibt, ein Pastor nahm mich mit zu den Kranken seiner Gemeinde. Und in einem äußerst durftigen Zimmer lag ein älteres Mädchen. Seit 23 Jahren war sie gelähmt durch schwere Gicht. Der Pastor redete die Kranke freundlich an und sprach, Katharina, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Man hat mir wieder vieles aus der Gemeinde für dich mitgegeben, wahrscheinlich war es ein ärmeres Land. Und du kannst dir heute einmal einen großen Wunsch erlauben. Und ich werde ihn dir gern erfüllen, sagt der Pastor. Ja, sagte die kranke Katharina. Gehen Sie mir bitte ein bisschen hier aus dem Fensterbereich heraus. Der Pastor schaut ganz verstutzt und weiß nicht, was sie jetzt will. Ja, sie sagt, gehen Sie mir bitte ein wenig aus der Sonne. Und sie sagte zu dem Pastor, mein Gott, sendet mir heute so einen freundlichen Gruß mit der Sonne. Und den möchte ich gerne haben. Sonst fehlt mir nichts. Ich habe nur zu danken. Der Missionar, der dabei war, der sagte, wir waren beide beschämt, welch Anspruchslosigkeit aus der Kranken hervorging und welch tiefe Dankbarkeit in ihrem tiefen Leid. Also so kann es auch sein. 23 Jahre krank, 23 Jahre gelähmt, ans Bett gebunden. Und dann tiefe Dankbarkeit, wenn man nur die Sonne erleben darf, die Gott sendet. Es stellt sich für uns immer wieder die Frage, auch für mich persönlich, können wir beständig Gott gegenüber unseren Dank zum Ausdruck bringen? Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinsehen, auch in unser wohlhabendes Deutschland, da sehen wir, wie die Bevölkerung dankbar ist. Wie die Gesellschaft immer gottloser wird und durch die Gottlosigkeit immer undankbarer. Doch ist die Frage, ob wir nicht genug Grund zu danken haben. Auch gerade Dinge, die Gott in unserem persönlichen Leben tut. Gestern habe ich erfahren, dass ein Blitz in ein Haus eingeschlagen hat. War ein gewaltiges Gewitter an manchen Teilen in München. Doch, wenn auch ein Blitz ins Haus eingeschlagen hat, wie dankbar kann man dann sein, dass kein Brand durch diesen Blitzeinschlag entstanden ist? Da kann man ja aufatmen, wenn dann das Haus nur für wenige Stunden der Strom ausgefallen ist und da sonst nichts entstanden ist. Also dankbar kann man immer noch sein, wenn man auch Schlimmes erlebt. Da wird es immer noch Grund genug geben. Heute Morgen fahre ich in die Gemeinde. In Germering gibt es eine Stoppstelle, kommt einer von rechts unten rauf. Ich denke, der hält. Ich fahre gerade fast an ihm vorbei. Der schaut gar nicht rein in die Straße. Der fährt einfach über die Stoppstelle drüber. Wenn ich nicht gebremst hätte, dann hätte er mich voll gerammt. Danke, Herr, dass nichts passiert ist. Hab nachher die Scheibe runtergekurbelt, wo ich mit ihm an der Ampel stand. Hab gesagt, soll mal runterkurbeln. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das nicht gesehen hätte. Nee, das wäre ihm gar nicht aufgefallen, die Stoppstelle. Wahrscheinlich hat er auch sehr übernächtigt ausgesehen. Weiß nicht, was mit dem Mann war, aber man kann immer danken, wenn dann auch da nichts passiert. Wir können Schlimmes erleben und doch wird es immer Grund genug geben, um zu danken. Und vielleicht können sich manche noch an die Predigt von der letzten Woche erinnern. Wir hatten uns letzten Sonntag mit der Gefahr der Versuchung beschäftigt. Und dann hatten sie uns auch da Israel in der Wüstenwanderung angesehen was für uns unter anderem ein warnendes Beispiel ist. Frage: War Israel für alles dankbar, was ihm in der Wüste begegnet ist? War Israel für alles dankbar, was es von Gott empfangen hatte? Nein, wir wissen es. Sie haben da gemurrt, dann haben sie dort gemurrt, dann sind sie dort in Unglauben gefallen, dann haben sie aufbegehrt und dann haben sie sogar noch Götzendienst betrieben, vom Glauben abgefallen. Eine Katastrophe. Aber ich denke, da müssen wir auch immer wieder an uns persönlich die Frage stellen. Wenn wir herummurren, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir meckern, können wir damit Gott erfreuen? Wenn wir doch wissen, er hat sowieso alles in seiner Hand. Ich denke, da müssen wir aufmerken und sagen, ja, es ist wirklich wichtig, auch das als Sünde zu erkennen. Vergib mir, Herr, dass ich gemurrt habe. Vergib mir, dass ich wieder unzufrieden war. Vergib mir, dass ich so durch den Tag gegangen bin. Deshalb der Aufruf des Apostels Paulus: Seid in allem dankbar. Wir kommen zu dem vierten Punkt, Vers 19. Wieder vier Worte: Den Geist dämpft nicht. Viertens: Den Geist dämpft nicht. Andere übersetzen an dieser Stelle: Den Geist löschet nicht aus. Und da sehen wir bereits, das hat irgendwas mit Brennen zu tun, das hat mit Feuer zu tun. Den Geist löschet nicht aus. Und hier sehen wir, dass das etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben, mit dem Brennen, das wir eigentlich im Herzen haben sollen. Man kann auch sagen, lösche das Feuer oder das Brennen des Heiligen Geistes nicht aus. Das können wir auf unser persönliches Leben beziehen, aber Paulus spricht hier in die Gemeinschaft von Gläubigen hinein. Hier ist also nicht zuerst der Einzelne gemeint, sondern die Gemeinde in Thessalonich. Er spricht in die Gemeinschaft von Gläubigen. Und es ist die Frage, kann man in der Gemeinschaft den Geist dämpfen? Auch wenn wir hier so beieinander sind, können wir da den Geist Gottes dämpfen? Ja, unterdrücken, Decke drauflegen vielleicht oder womöglich löschen. Ich meine, der Geist wird nie ganz weg sein, aber also so fast, dass nur noch so ein Funken da ist. Also die Bibel spricht davon. Zum Beispiel, wenn der Heilige Geist Gaben gibt und die Gaben sollen entfacht werden und es soll zur Auswirkung kommen und man bremst sich vielleicht gegenseitig mit Gaben aus. Man wird den Geist dämpfen, wenn man das Brennen ausbremst, die Gaben ausbremst, die der Herr gegeben hat. Bei der Ausübung von Geistesgaben, da kann es auch zu zwei Extremen kommen. Und beides ist schlecht, zwei Extreme. Einerseits, wenn man quasi nur auf den menschlichen Intellekt baut oder sich nur auf formale Abläufe versteift, das kann den Geist dämpfen. Oder das heißt, man gibt dem Geist keinen Raum, um eine Dynamik in die Gemeinde hineinzukriegen, eine Dynamik in der Gemeinschaft zu haben. Wenn man alles nur ganz streng nach Gesetz und menschlichen Denken ablaufen lässt, dort bezieht man quasi Gott und das Geisteswirken gar nicht mit ein. Das andere wäre, wenn total ungeregelte Abläufe und Dienste willkürlich und disziplinlos in der Gemeinde geduldet und womöglich gefordert werden. Das ist auch Gift, das will der Geist auch nicht, weil wir haben einen Gott der Ordnung. Beides wird den Geist dämpfen. Beide Verhaltensweisen, die finden wir übrigens, wenn wir mal die Gemeinde in Korinth studieren, auch in Korinth. Gab es beides. Wo aber der Heilige Geist in der Kraft unter seinem Volk wirkt, was ist da vorhanden? Da wird Licht, Wärme und Kraft charakterisiert, auch in den Geistesgaben. Licht, Wärme und Kraft. Und nicht selten wurden bereits Gläubige von anderen Gläubigen auch in harsche und lieblose Kritik genommen oder vielleicht sogar zurückgeschreckt. Der Heilige Geist hat gewirkt und das Feuer ist erloschen. Muss man sehr, sehr aufpassen. Was ist, wenn der Geist gedämpft ist, wenn er erloschen ist? Dann erleben wir Kälte, dann erleben wir Lieblosigkeit, dann erleben wir Kraftlosigkeit. Vielleicht auch zuweilen Orientierungslosigkeit. Keiner weiß, wo es lang geht. Das ist eine schlimme Sache. den Heiligen Geist in der Gemeinde zu dämpfen. Und da müssen wir drum bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren und zu fördern, so wie es Gott haben will. Und jetzt geht es noch einen Schritt tiefer, hier im fünften Punkt, den uns Paulus weitergibt. Vers 20, die Weissagung verachtet nicht. Fünftens, die Weissagung verachtet nicht. Frage, was ist Weissagung? Das ist für uns heute etwas schwer zu verstehen. Aber Weissagung ist letztendlich das ganze Wort Gottes. Zum Beispiel auch die Predigt, wie heute, enthält Weissagung. Es wird das Wort Gottes gepredigt. Es ist das Wort Gottes, das wir in geschriebener Form haben. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, zu der Zeit, wo der Apostel Paulus den Brief geschrieben hat an die Thessalonicher, da war noch nicht das ganze Neue Testament vorhanden. Auch damals gab es sogar noch direkt inspirierte Prophetie, die Gott gegeben hat. Also, und da spricht man auch von Weissagung. Paulus und seine Mitarbeiter, die lehrten die Gläubigen. Wir haben auch Briefe geschrieben, wie diesen Brief, den wir hier haben. Doch was taten sie? Taten sie das aus eigenem Ermessen? Ja, wir denken, so soll man es machen, so soll man es machen. Nein, sie schrieben nicht von sich selbst heraus, sondern sie waren Männer, die vom Heiligen Geist getrieben waren. Und das, was sie niedergeschrieben haben, das, was wir auch heute noch haben, das ist für uns göttliches Wort. Das ist von Gott inspiriertes und eingegebenes Wort. So verhält es sich mit den Briefen von Paulus und auch mit den Briefen von Petrus oder Johannes und anderen. Es ist Wort Gottes, Weissagung Gottes. 2. Petrus 1, Vers 21 ist vielleicht ein kleiner Beleg dafür. 2. Petrus 1, Vers 21. Da sehen wir, dass die Leute nicht von sich selbst heraus geredet haben. Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht. Diese Weissagung, die wir in der Schrift haben, ist nicht von menschlichem Willen entstanden, sondern vom Heiligen Geist getrieben, redeten heilige Menschen von Gott gesandt. Sie waren vom Heiligen Geist getrieben und sie wurden von Gott gesandt und haben das auch über den Heiligen Geist so vermittelt. Und wie ich schon sagte, es gab damals zu der Zeit noch von Gott inspirierte auch Prophetie, die auch in die Gemeinde eingeflossen ist. Also wahrhaftige Prophetie, die von Gott kam, worin Gott auch seinen Willen zum Ausdruck brachte, hat auch Petrus in seinen Briefen weitergegeben. Und diese Dinge meint hier Paulus mit Weissagung, und die Weissagung soll nicht verachtet werden. So sollen wir auch heute, in unserer heutigen Zeit, niemals diese Weissagung verachten. Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes. Es gibt heute so viele Christen, die kritisieren ein Wort. Die verachten das Wort. Die wollen es verändern. Die wollen es anders deuten. So sollen wir heute niemals das Wort Gottes verachten. Oder auch das, was uns Gott anhand einer Andacht, Verkündigen oder Predigt weitergibt, wo ich genau weiß, da will Gott etwas bei mir bewirken, dass man das nicht verachtet. Manchmal wird man auch in einer Predigt getroffen, das ging auch schon mir so. Ich gemeint habe, die Predigt ist wahrscheinlich nur für mich. Man wird auch von Sünden überführt, oft ohne, dass der Prediger etwas davon weiß. Das ist Werk des Heiligen Geistes. Und Gott gebraucht Verkündiger seines Wortes, um auch in Situationen von Menschen hineinzusprechen, sie zu unterweisen, ja, sie zu überführen, sie zu ermutigen, sie zu erbauen, sie zu trösten und so weiter. Und genau das soll nicht verachtet werden. Aber Paulus geht jetzt hier wieder einen Punkt weiter. Und er sagt, nimm nicht einfach alles überall blind an. Denn wir haben auch die Aufgabe, alles zu prüfen. Das ist das Sechste, auf das wir kurz eingehen wollen. Vers 21. Prüfet aber alles, das Gute behaltet. Prüfet alles. Charles Hutton Spurgeon, ihr wisst alle, dass das ein ganz großer Prediger war in England. Man spricht auch von dem Fürsten der Prediger. Und Charles Hutton Spurgeon, der berichtete einmal von einem Mann, der ihm widersprach. Oh, aber, sagte der Mann, den ich vor etwas warnte, sagte Spurgeon, man soll doch alles prüfen. Jawohl, das will ich auch, sagt Spurgeon. Wenn mir aber jemand ein Stück Fleisch auf den Tisch stellt, das schon stark riecht, dann werde ich mir daran genügen lassen, ein kleines Stück davon abzuschneiden und es zu kosten. Und wenn ich es in den Mund gesteckt habe und herausfinde, dass es schon sehr stark angegangen ist, dann werde ich es doch nicht für nötig halten, das ganze Stück Fleisch zu verzehren, um herauszufinden, ob es verdorben ist. Und Spurgeon sagt weiter, manche Leute scheinen wirklich anzunehmen, dass sie ein schlechtes Buch ganz durchlesen müssen, nachdem sie einmal angefangen haben, es zu lesen. Sie meinen auch, dass sie gehen müssen, um einen schlechten Prediger oft zu hören, ehe sie ihn gründlich kennengelernt haben. Nein, das ist nicht nötig, sagt Spurgeon. Viele falsche Lehren könnt ihr schon in 5 Minuten prüfen. Und Spurgeon sagt, ihr könnt euch schon, nachdem ihr einige wenige Sätze gehört habt, ein Urteil davon bilden und bei euch sagen, das ist ganz gute Speise für Hunde. Mögen Sie sich davon nähren, aber es ist kein gutes Fleisch für mich und ich habe keine Lust, mich daran zu vergiften. Spurgeon warnt uns an dieser Stelle, vielleicht scheint uns diese Warnung etwas extrem, wenn ich mich mal von Thema interessiere und tatsächlich mal ein Buch lese, das jetzt nicht fürs geistliche Leben förderlich ist, aber dann muss ich es wissen, ich muss es mit aller Vorsicht genießen, nur dass ich vielleicht mal weiß, um was geht es da überhaupt. Aber für mein geistliches Leben darf ich es nie anwenden. Doch letztendlich, sagt Spurgeon, wenn ich weiß, dass etwas schädlich ist, dann brauche ich es ganz gewiss nicht auskosten. Das ist völlig unnötig. Ja, man braucht gar nicht überall hinzugehen, um heute alle möglichen Prediger zu hören. Aber wir haben es ja heute ja nicht damit so sehr zu tun, dass wir überall hingehen. Wir können uns heute nur ins Internet reinklicken und schon sind wir bei allen möglichen Predigern und bei allen möglichen Glaubensrichtungen drin. Aber auch das würde Spurgeon vehement beneinen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass eine Frau in der Gemeinde nicht lehren soll, dann brauche ich mich nicht im Internet zu Joyce Meyer zum Beispiel hineinklicken und noch deren Botschaften anhören. Was soll das? Das tun viele Gläubige. Das eigentlich dient nur zur Verwirrung. Das wird mich geistlich nicht weiterbringen. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich schon so eine Frau anhöre und ich schon weiß, dass eine Frau nicht in der Gemeinde lehren soll, aber ich weiß, dass diese Frau noch dazu hin ein anderes Evangelium bringt, da brauche ich mir gar nicht die Mühe zu machen, überhaupt einen Satz davon anzuhören. Kann ich mich gleich davon enthalten. Also, Spurgeon wäre da sehr radikal und ich denke, wir müssen da auch an vielen Stellen radikal sein. Doch Paulus meint vielmehr, dass wir auch die Botschaften innerhalb der Gemeinde prüfen sollen. Prüfet alles. Du darfst auch prüfen und hinterfragen, was Reinhold hier predigt. Ist mir sogar ganz lieb und recht. Hab immer die Bibel mit dabei. Schau hinein, stimmt es, was er sagt? Schau auf die Zusammenhänge, entwickle selber ein Verständnis für die Bibel und stelle auch, wo nötig, Fragen. Unterhalte dich auch mit deinen Glaubensgeschwistern hin und her. Nicht nur über das schöne Wetter, sondern über das Wort Gottes. Wir wollen auch voneinander lernen. Tausche dich auch mal über die Predigt mit jemandem aus. Du musst nämlich ein Kind Gottes werden, du musst ein Gläubiger werden, der die Dinge selber sauber einordnen und beurteilen kann. Muss doch jeder irgendwann erwachsen werden. Das ist Gottes Wille. Und dazu müssen wir einander helfen und unterstützen. Und so kann man dann geistlich wachsen. Doch wenn man natürlich über irgendwelche Dinge diskutieren, die belanglos sind und die uns im Glauben nicht weiterbringen, dann sollte man das auch eher wieder lassen. Also nur solche Dinge, die wirklich auch wichtig sind und die uns auch geistlich weiterbringen. Und um gemeinsam zu wachsen und weiterzukommen. Ich komme noch zu einer kurzen und letzten Aufforderung, wir sind jetzt beim siebten Punkt, 7 Aufforderungen haben wir heute. Das letzte, Vers 22, enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Enthaltet euch oder haltet euch fern. Die Thessalonicher und auch wir sollen uns so weit irgend möglich fernhalten von jeglicher sichtbaren Form, in der sich das Böse zeigt. Wir können nicht spielen mit dem Teufel und seinen Dingen. Das Böse steht nämlich im Gegensatz zu dem, was göttlich ist, was göttlich und gut ist. Und wer bringt das Böse hervor? Wir wissen es, das Böse bringt der Verderber hervor. Satan selbst ist der Böse und möchte uns auf mancherlei Weise von Gott und von dem Guten, was Gott für uns bereithält, abbringen. Ja, es gefällt auch dem Teufel, wenn er dich und mich auf falsche Fährten bringen kann, wenn er vielleicht irgendwelche verlockenden Angebote hat und damit er dich und mich vom Weg abbringen kann, uns irgendwo ins Verderben bringen kann, nicht ins ewige Verderben, aber für bestimmte Zeiten. Das kann alle Lebensbereiche beinhalten. Deshalb die Warnung von Apostel Paulus, um ein sauberes Glaubensleben zu führen, enthalte dich des Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist eine ernstliche Ermahnung. Jeder Anschein des Bösen und jede sichtbare Form des Bösen sollte eigentlich von Christen vermieden werden. Wir sind zwar noch in dieser Welt, ja, wir können uns dieser Welt auch nicht entziehen, das geht auch nicht, das weiß auch der Herr. Aber wir müssen erkennen, wo wir dabei sein können und was wir mitmachen können und was nicht. Und was zum Guten dient oder was zum Schlechten dient. Oder wo es uns wirklich zum Bösen dann auch hinzieht. Denn wir sollen Licht sein in dieser Welt. Der Herr Jesus sagt auch in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fadlos wird, wozu soll man es dann noch gebrauchen? Licht und Salz inmitten dieser Welt. Und da gibt es heute leider auch viele Gotteskinder, die sich auch mit irgendwelchen Lehren vereinnahmen lassen, die eben nicht prüfen, wie wir es vorher gesagt haben, und die gemeinsame Sache machen mit dem Liberalismus, der Verharmlosung des Wortes Gottes, mit der Ökumene und dann eben im Laufe der Zeit von Gottes geoffenbartem Wort und Willen abweichen. Das ist schade. Und wisst ihr, Irrlehrer, die gibt es heute haufenweise, die gab es aber auch damals schon, zu Zeiten von Apostel Paulus und Johannes und Petrus, die gab es auch damals schon in großer Menge. Deswegen diese Aufforderung, dass wir uns des Bösen enthalten sollen. Wir haben jetzt 7 Aufforderungen angesehen. Ich möchte es nochmal kurz wiederholen. Das erste war, seid alle Zeit fröhlich. Zweitens, betet ohne Unterlass. Drittens, seid in allem dankbar. Viertens, den Geist dämpft nicht. Fünftens, die Weissagung verachtet nicht. Sechstens, prüfet alles. Siebtens, enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Und ich denke, diese Dinge, die kann jeder mehr oder weniger ziemlich praktisch zur Anwendung bringen. Es wäre schön, wenn wir uns danach ausstrecken, diese Dinge, uns an diese Dinge zu klammern, sie zur Anwendung bringen, im persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde. Und wenn die Dinge da sind, so kann Gott sich sicherlich in unserer Mitte verherrlichen und auch zur Auswirkung kommen. Amen. Beten wir noch. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass wir so viele Aufforderungen in deinem Wort bekommen. Mancher von uns mag auch manches Mal überfordert sein, einfach nur diese Dinge einzuhalten. Wir möchten dich bitten, dass du uns diese Dinge noch mehr vergegenwärtigst, dass wir uns auch noch mehr Gedanken darüber machen, was es bedeutet, diese einzelnen Punkte auszuleben, ganz persönlich, aber auch hier in der Gemeinde. Wir wollen von dir lernen, Herr Jesus. Du hast uns dein Wort als Richtschnur und Maßstab gegeben. Und nur wenn wir dein Wort befolgen, dann kann es auch funktionieren. So wie du es gedacht hast, nicht wie wir es denken. Und so danken wir, dass du uns dabei helfen möchtest, dass du uns auch in der kommenden Woche tragen und halten möchtest, dass wir deinen Fußstapfen folgen und dass du dich verherrlichst. Bei unserem ganz persönlichen Leben, aber wir bitten auch viel für deine Gemeinde, die du hier ins Leben gerufen hast, dass du sie mehr und mehr aufrichten kannst, und dass sie nicht vom Teufel niedergeworfen wird. Wir danken dir und preisen dich im Namen Jesu. Amen.